Jesus, wir danken dir echt für die Zeit im Lobpreis, Herr. Herr, wir danken dir, dass wir in dieser Zeit, in der wir leben, diesen Ort haben dürfen, Herr, bei dir. Und wir danken dir, dass das nicht gebunden ist an diesen Raum hier, an dieses Gebäude oder an irgendein anderes Gebäude, sondern, Herr, dass wir dir überall begegnen dürfen, dich überall anbeten dürfen, Herr. Aber wir danken dir für diesen Ort hier. Wir danken dir für die Freiheit, die wir haben hier in diesem Land, dich anbeten zu dürfen, Herr, und vor allen Dingen auch einfach deine Diener sein zu dürfen, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns heute neu bewusst machst, Herr, dass du König, Priester und Prophet bist, dass du nicht nur unser Priester bist, der uns die Seele wieder aufbaut, der uns ermutigt, der uns irgendwie tröstet, sondern, Herr, du bist auch unser König und du bist Prophet, Herr. Dein Wort, Herr, es ist dein Wort, du bist das lebendige Wort. Und Herr, wir wollen heute einfach neu lernen, Herr, was es bedeutet, wirklich dir nachzufolgen und wie deine Geistesgaben, die du uns gegeben hast, da reinpassen, Herr. Deswegen forder du uns neu heraus, in Jesu Namen. Amen. Neues Licht. Mal mein Kaugummi rausmachen. Gehört sich nicht. Wir sind ja noch eine recht junge Gemeinde. Ich meine, wir sind zwar schon ganze 5 oder 5,5, 6 Jahre alt, aber die Art und Weise, wie wir hier zusammenkommen, sind wir noch relativ jung und wir sind auch relativ junge Menschen, so generell so. Nichts gegen irgendwelche älteren Leute, aber wir sind recht jung. Und das bedeutet, dass wir alle noch sehr ungeformt sind und dass wir noch sehr offen auch sind für einfach, was Gottes Wort sagt. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und genau weil das so ist, legen wir ja momentan so Grundlagen bei uns. Wir legen Grundlagen sonntags morgens in 1. Mose, einfach weil wir sagen, wir wollen auch das Alte Testament mit berücksichtigen und wollen lernen vom Anfang an, wie Gott was gemacht hat. Und wir gehen donnerstags abends durch die Geistesgaben. Und ich denke, was absolut wichtig ist, bevor wir uns irgendwie viel zu sehr in das Thema Geistesgaben verrennen und irgendwie jede einzelne Geistesgabe genau angucken und vorwärts, rückwärts philosophieren und was das jetzt bedeutet und wie das jetzt ist und wie das nicht ist und was man machen darf, was man nicht machen darf, denke ich, ist es ganz wichtig, dass wir uns heute nochmal genau darauf fokussieren, warum dies überhaupt gibt, warum es uns hier überhaupt gibt. Und das ist diese Grundlage, die wir legen wollen. Und ich glaube, das Wichtigste überhaupt, der wichtigste Vers, und den will ich jetzt gar nicht vorlesen, den will ich euch einfach nur sagen, der irgendwo besagt, warum wir hier sind und was wir hier machen, ist in Matthäus 28, wo Jesus sagt, geht hinaus in alle Welt, macht zu Jüngern und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dafür sind wir hier, dafür sind wir auch als Gemeinde hier. Und die Geistesgaben spielen da rein. Und bevor wir da genauer einsteigen, lasst uns nochmal in 1. Korinther 12 lesen. Lisa, kannst du mir noch mal eine Bibel bringen? Ich habe meine Bibel hinten liegen lassen. Einfach eine Schlachter. Schlag noch mal auf 1. Korinther 12, Vers 1. Ist das eine Schlachter? Oder ist das? Nee, ist egal. Okay. Also ich bringe mir kurz eine. 1. Korinther 12. Ich habe das zwar ja auch ausgedruckt, aber ich will ganz gerne Bibel in der Hand haben. Da steht in Vers 1, über die Geisteswirkungen aber, meine Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Und dann weiter in Vers 4. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Jedem wird aber die Offenbarung des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilung in demselben Geist, einem anderen Wirkung von Wunderkräften, da sind wir heute, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Ich habe mir diese Woche was angehört, was ich sehr interessant fand. Und zwar kennen wir alle den Paulus. Und der Paulus hat sehr viel geschrieben. Der hat das meiste vom Neuen Testament geschrieben, nach den Evangelien. Und der warnt uns eigentlich vor 5 Dingen, wo er sagt, seid bitte nicht, lasst das bitte nicht außer Acht oder seid nicht unwissend darüber. Das erste ist in 1. Korinther 10, ich sage nur die Stellen, ihr könnt das euch aufschreiben, die Stelle und später nachlesen. In 1. Korinther 10 sagt er, dass wir das Alte Testament nicht außer Acht lassen sollen. Dass wir nicht außer Acht lassen sollen, was Gott von Anfang an mit dem Volk Israel gemacht hat und wie Gott ist. Als zweites hat er gesagt, Gott, als zweites, wo er sagt, kümmert euch darum, beziehungsweise beschäftigt euch damit, ist die ganze Geschichte mit Israel, dass Paulus sagt, Gott ist nicht fertig mit Israel, Gott hat seine Verheißung auch nicht ausgetauscht irgendwie, sondern Gott hält an seinem Volk fest und wird es durch die, ja, wird es einfach in den letzten Tagen genau zeigen, dass er zu Israel steht. Das dritte, was er sagt, ist 1. Thessalonicher 4, Vers 13, dass wir nicht unwissend sein sollen über die Entrückung der Gemeinde. Das vierte sind die Taktiken von Satan. In 2. Korinther 2, Vers 11 sagt er ganz klar, seid nicht unwissend darüber, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen Mächte der Finsternis. Und das fünfte sind die Geistesgaben, wo er sagt, seid nicht unwissend über die Geistesgaben. Und das Komische ist, wenn ihr mal überlegt, in allen fünf Themen gibt es innerhalb der kirchlichen Bewegung und in der ganzen Gemeinde so viel Zerstrittenheit und Verwirrung. Thema Israel gibt einen großen Teil in der Gemeinde, der sagt, also jetzt weltweit, der sagt, ja gut, Gott ist fertig mit Israel, hat alle Verheißungen ausgetauscht mit der Gemeinde. Dann gibt es sehr, sehr viele Christen individuell, die vom Alten Testament zurückschrecken und sagen, Altes Testament, Gott ist irgendwie so anders im Alten Testament, ich bleib mal lieber im Neuen Testament, Jesus ist da irgendwie so ganz anders und so, ich verstehe das Alte Testament auch irgendwie nicht, Gott ist irgendwie so krass drauf da und irgendwie sterben da ständig Leute und was auch immer. Dann die Entrückung der Gemeinde. Ich meine, ich würde sagen, ich lebe mein Leben eigentlich viel zu selten in dem Licht darüber, dass Jesus jeden Tag wiederkommen könnte, seine Gemeinde holen würde. Dann die Taktiken von Satan. Es gibt die einen, die Satan in jedem Busch vermuten und sagen, ich habe heute einen schlechten Tag, Satan ist schuld. Oder die anderen, die sagen, hat überhaupt nichts mit Satan zu tun und sehen alles nur rational, also innerhalb der Gemeinde. Und dann natürlich die Geistesgaben. Und deswegen legen wir diese Fundamente. Und heute sind wir quasi in Vers 10. Ich lese mal kurz ab Vers 9. Einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilung in demselben Geist, einem anderen Wirkung von Wunderkräften. Ihr könnt euch erinnern, vor 2 Monaten haben wir über die Gabe des Glaubens geredet. Wenn ihr das nicht gehört habt, wenn ihr nicht hier wart, hört es euch online an. Wirklich wichtig zu verstehen, was die Gabe des Glaubens ist, weil wir viel zu oft denken, ich muss genug Glauben haben und wir denken, Glaube ist irgendwas, was ich wirken muss. Und dann hat Edmunds letzte Mal Gnadengaben der Heilung behandelt. Und ich glaube, wir brauchen gar nicht so viel Zeit heute jetzt im Detail mit diesen Wirkungen von Wunderkräften verbringen, weil das eigentlich sehr eng damit zusammenhängt. Weil auch eine Heilung ist ein Wunder, oder? Wenn jemand geheilt wird von irgendeiner Krankheit oder was auch immer, ist es für mich ein Wunder. Und wir müssen trotzdem verstehen, dass diese Gaben, also Gnadengaben der Heilung und auch Wirkung von Wunderkräften ganz, ganz eng verbunden sind mit der Gabe des Glaubens. Ich brauche nämlich Glauben für Heilung oder für Wunderkräfte, wenn sie durch mich geschehen sollen. Und da haben wir ja ausführlich drüber gesprochen. Ich wiederhole ganz kurz. Wir haben uns über rettenden Glauben unterhalten, der jedem Menschen widerfährt, wo jeder Mensch irgendwann in seinem Leben diesen rettenden Glauben von Gott bekommt, wo er eine Entscheidung treffen kann im Glauben für Jesus oder gegen Jesus. Keiner hat eine Ausrede, hinterher zu sagen, du hast mir keinen Glauben gegeben oder was auch immer, oder ich konnte das einfach nicht glauben. Jeder Mensch, so sagt die Bibel, wird irgendwann die Gelegenheit bekommen, im Glauben diese Entscheidung zu treffen. Das zweite ist gottvertrauender Glaube, der Glaube, der stetig wächst, wenn wir mit Gott mehr und mehr Schritte tun und uns immer wieder entscheiden, im Glauben auf ihn zu vertrauen. Dieser Glaube wird größer. Und dann dieser besondere Glaube, den Gott uns in besonderen Situationen gibt, um besondere Geistesgaben auszuüben. Und darunter fallen eben gerade mit diesem Glauben besonders die Heilung und auch die Wunderwirkung. Und wenn wir uns das mal genau angucken in Vers 10, da steht dann einem anderen Wirkungen von Wunderkräften. Wirkungen ist Plural und viele Bibellehrer sind sich einig und ich finde das eigentlich sehr plausibel, dass sie quasi sagen, jede Wirkung von einem Wunder ist jedes Mal eine individuelle Gabe von Gott. Das bedeutet, wenn irgendwo ein Wunder passiert, dann gibt Gott das in dem Moment. Um das zu verdeutlichen, was ich damit meine, ist, ich glaube nicht und wir glauben hier nicht, dass es gerechtfertigt ist, dass sich irgendjemand in der Gemeinde Wunderwirker oder Wunderheiler nennt. Was es alles gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, aber es gibt tatsächlich Leute, die kaufen sich dann ein riesen Zelt, wo, was weiß ich, 1000 Leute reingehen, stellen das irgendwo hin und sagen, heute Abend Heilungsgottesdienst und ich lege euch allen die Hände auf, weil ich bin ein Wunderheiler. Und ich glaube persönlich nicht daran, dass das zumindest legitim ist, das zu machen. Ich will nicht bezweifeln, dass Heilungen durch solche Leute passieren. Aber wenn einer hergeht und eine Wirkung von Wunderkräften, die der Heilige Geist gibt als Gabe in einer gewissen Situation, nimmt, um sich selbst irgendwo darzustellen, zu sagen, ich bin ein Wunderwirker, ich bin ein Wunderheiler, dann glaube ich, dass das nicht in Ordnung ist. Und wir sehen das auch an einem ganz tollen biblischen Beispiel. Es gibt ja viele Wunder, die im Zusammenhang mit Heilung geschehen, aber ich will jetzt mal zwei Beispiele anführen, wo es um Wunder geht, die nichts mit Heilung zu tun haben, sondern im krassen Gegenteil. Und zwar ist das erste Beispiel in Apostelgeschichte 13, Vers 8. Schlag mal zusammen mit mir auf, Apostelgeschichte 13, Vers 8. Da haben wir ein Beispiel für ein Wunder, was in Kombination mit einer Geistesgabe passiert. Und zwar geht es dabei um Paulus. Apostelgeschichte 13, Vers 8 bis Vers 12. Da steht, doch, Moment, ich lese lieber mal ab Vers 4, weil dann sehen wir den Zusammenhang. Diese nun, ausgesandt vom Heiligen Geist, das ist Paulus, mit seiner Truppe, zogen hinab nach Seleucia und fuhren von dort mit dem Schiff nach Zypern. Und als sie in Salamis angekommen waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes als Diener. Und als sie die Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten an, einen Juden namens Bar-Jesus, der sich bei dem Statthalter Sergius Paulus aufhielt, einem verständigen Mann. Dieser ließ Barnabas und Saulus holen und wünschte, das Wort Gottes zu hören. Doch Elimas, der Zauberer, denn so wird sein Name übersetzt, leistete ihnen Widerstand und suchte den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, blickte ihn fest an und sprach, O du Sohn des Teufels, voll von aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren. Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich und du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen. Augenblicklich aber fiel Dunkel und Finsternis auf ihn und er tappte umher und suchte Leute, die ihn führen könnten. Als nun der Statthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig, betroffen von der Lehre des Herrn. Paulus und seine Gefährten aber fuhren von Paphos ab und da brauchen wir gar nicht weiterlesen. Dann geht's weiter. Das ist die Geschichte zu Ende. Kleine Kurzgeschichte. Hier sehen wir ein wunderbares Beispiel und ich finde, die Stelle ist auch genial, um zu verdeutlichen, in welchem Rahmen solche Wunderwirkungen passieren. Und zwar ist ja hier eins ganz klar. Paulus ist on mission hier. Er ist auf Missionsreise und es geht ihm um das Evangelium. Es geht ihm darum, einen Statthalter, einen wichtigen Politiker vom Glauben zu überzeugen. Der Heilige Geist öffnet eine Tür, schickt Paulus dahin und sagt, erzähl ihm das Evangelium. Das heißt, das Zentrum des Ganzen hier, der ganzen Geschichte hier ist nicht ein Wunder, sondern das Evangelium. Es geht darum, dass ein Mensch Jesus kennenlernen soll und dass ein Mensch bereit ist, diesen Jesus eventuell anzunehmen. Und hier schickt der Feind, der übrigens ein Riesenproblem mit Geistesgaben hat, weil er ja eine geistliche Macht ist und er kein Interesse daran hat, dass wir in irgendeiner Weise Geistesgaben ausüben, führt diesen Elimas hier hin, diesen Zauberer, und der fängt an, die ganze Sache irgendwie zu versauen und fängt irgendwie an, dazwischen zu reden und die ganze Zeit ja, den Stadtteiler zu überzeugen, daran nicht zu glauben. Und hier sehen wir die Gabe des Glaubens. Wieder in enger Verbundenheit mit einem Wunder. Weil eines, was Paulus brauchte, um dem quasi ins Gesicht zu sagen, hör mal zu, in 5 Sekunden bist du blind, weil du das Werk des Herrn irgendwie störst, da brauchst du eine Menge Glauben für, weil du stehst ziemlich blöd da, wenn er dann nicht blind wird. Das heißt also, er hatte in dem Moment sehr, sehr großen Glauben und wir lesen, dass er voll Heiligen Geistes war. Und dieses voll Heiligen Geistes ist wieder das, was wir Epi nennen, diese besondere Befähigung für eine besondere Situation, wo Paulus quasi im Glauben das ausspricht und es passiert. Aber wie passiert es? Es passiert im Kontext des Evangeliums. Und Paulus geht dann nicht her und nach diesem Wunder und sagt, wow, ich bin jetzt der große Wunderwirker, ich bin der große Erblinder. Kauft sich ein Zelt, stellt das hin und sagt, kommt alle zu mir, ich mache euch alle blind. Oder irgendwas anderes. Ne? Paulus geht nicht her und nutzt das jetzt irgendwie und zieht die Aufmerksamkeit auf sich, weil er jetzt irgendwelche besonderen Fähigkeiten hat, weil er braucht ja nur zu sagen, du bist blind und du bist jetzt blind. Paulus ist es völlig egal. Paulus wirkt hier im Kontext des Evangeliums. Er hat Interesse daran, eine Seele für Jesus zu gewinnen. Und in dem Zusammenhang müssen wir Geistesgaben verstehen. Und das wird heute ganz oft missverstanden. Von beiden Seiten, von denen, die sie leugnen und sagen, die sind gar nicht mehr für heute und für die, die sehr extrem in die Richtung gehen und sagen, es geht nur um Geistesgaben, es geht nur darum, dass du irgendwelche Geistesgaben tust. Es geht nicht um die Geistesgabe hier, es geht hier nicht um dieses Wunder an sich, sondern es geht hier um das Evangelium. Paulus will eine Seele gewinnen, Paulus ist on mission, er ist auf Missionsreise und der Heilige Geist tut hier ein Werk. Und in dem Kontext passiert ein Wunder. Und das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig und das ist mir so krass bewusst geworden. Wenn wir so Sachen erleben wollen in unserem Leben, wir wünschen uns es ja. Beten, Herr, wir wollen mehr Geistesgaben in unserer Gemeinde sehen, wir wollen mehr Wunder erleben, wir wollen mehr sehen, dass du wirkst, wir wollen deine Gegenwart spüren, indem du krasse Dinge tust, dann müssen wir uns fragen, sind wir überhaupt mit auf Jesu Missionstour durch die Welt? Wenn wir sowas erleben wollen und wenn wir wollen, dass Jesus irgendwas tut, dann müssen wir uns erstmal fragen, sind wir so wie Paulus, dass wir wirklich on mission sind und dass wir irgendwo hingehen, wo Gott auch wirklich einen Grund hat, solche Dinge passieren zu lassen, weil er lässt sie nicht passieren, wenn sie nicht in diesem Kontext sind. Auch hier in der Gemeinde, wenn hier Geistesgaben wirken und jemand spricht dir ein Wort der Erkenntnis oder der Weissagung oder sonst was zu, es ist immer im Kontext des Evangeliums, weil eine Gemeinde ist dafür da, Jesus zu repräsentieren hier in dieser Stadt oder irgendwo. Und wenn wir als Gemeinde unseren Fokus verlieren, dass wir hier sind, um Jesus in dieser Welt zu repräsentieren und zu Jüngern zu machen, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn Gott sagt, okay, dann wirke ich mit meinem Geist woanders, nämlich da, wo solche Paulus oder andere Leute wirklich aktiv sind und für mich wirken und leben. Das hat mich extrem herausgefordert, weil ich selber bekennen muss, und ich denke, das ist normal in unserer Kultur, wir sind eine Konsumentenkultur, es geht immer nur um Konsum, wir konsumieren und konsumieren, Kino, Fernsehen, Essen, was auch immer. Und wir machen ganz schnell Gemeinde einfach nur zu einem Ort, wo Konsum stattfindet. Und wir holen uns geistliche Nahrung ab. Aber wofür holen wir uns sie ab? Viel zu schnell fallen wir da rein, dass wir denken, ich brauche das, um irgendwie besser klarzukommen. Und Herr, sei mit mir durch die Woche und dass es mir besser geht und ich mit mir und der Welt besser klarkomme. Und irgendwie suchen wir da irgendwas. Aber warum sind wir eigentlich hier? Warum kommen wir hier sonntags zusammen? Wir kommen hier im Kontext des Evangeliums zusammen. Dass wir selber in diesem Evangelium wachsen und immer mehr verstehen, wer Jesus für uns ist, was er getan hat, dafür studieren wir das ganze Wort. Und dass wir dann draußen Jesus repräsentieren und immer bereit sind, für ihn zu wirken. Und dann passieren Dinge, davon bin ich überzeugt. Und ich würde sogar sagen, eine Gemeinde sollte ein Ort von übernatürlichen Dingen sein. Ich denke, eine Gemeinde sollte ein Ort sein, wo übernatürliche Dinge passieren. Warum? Weil diese Welt einen übernatürlichen Gott sehen muss. Diese Welt muss erfahren, dass da jemand ist, dass Gott existiert, dass er übernatürlich ist. Und wenn das hier alles nur auf Menschen socializing, wenn ich es mal so nennen darf, mir fallen heute irgendwie keine deutschen Wörter ein, wenn das alles nur auf unseren sozialen Kontakten hier beruht und erstmal die Gemeinde, erstmal ein Pastor, der sagt was Tolles, und dann geht es mir gut und dann singen wir Lieder, die hören sich gut an und dann lerne ich Leute kennen und kriege immer mehr Freunde und gehe in irgendwelche Hauskreise und es ist irgendwie alles nur da, dass wir selber hier irgendwie zusammen sind und irgendwie halbwegs durch diese Welt kommen, dann sind wir nichts anderes als ein Fußballclub oder ein was auch immer, irgendwas anderes. Und deswegen glaube ich, dass wenn wir als Gemeinde neu unseren Fokus darauf setzen, dass wir hier sind mit einem Auftrag, dass jeder Einzelne von uns dazu berufen ist, Jünger zu sein. Wusstet ihr das übrigens? Dass Jüngerschaft keine irgendwie wie so ein Beruf ist, wie ja, Johannes ist Ingenieur, und der Andi Lauer ist Lehrer und der arbeitet da und da und der Edmund ist Jünger, Pastor, macht irgendwas für Gott. Jeder, der seinen Glauben in Jesus Christus gesetzt hat und sagt, Jesus, du bist mein Herr, ich will dir nachfolgen, der sagt im Prinzip, Jesus, ich will dein Jünger werden. Und der ist herzlich eingeladen, tatsächlich auch dieser Jünger zu werden. Das heißt also, alle von uns als Nachfolger Jesus sind dazu berufen, an diesem Missionsbefehl, den Jesus seinen Jüngern sagt, in Apostelgeschichte 28, teilzunehmen. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, geht hinaus in alle Welt und macht zu Jüngern. Und ich glaube, wenn wir in dem Kontext mal, das ist mir so bewusst geworden, Geistesgaben sehen, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn wir wenig davon mitkriegen. Weil wir das viel zu sehr auf uns selbst intern münzen. Wir denken, es ist irgendwas, was hier bei uns passieren muss, damit es uns besser geht und wir irgendwas erleben. Aber die Welt muss doch sehen, dass es einen übernatürlichen Gott gibt. Und guck mal hier bei Paulus, ein krasses Wunder, aber es passiert in einer krassen Welt voller Ungläubiger. Zweites Beispiel. Mal noch ein Kapitel weiter vor, Apostelgeschichte 12, Vers 5. Ich hoffe, ich mache nicht zu lang, weil hier oben ist mal irgendwie jenseits von Raum und Zeit. Apostelgeschichte 12, Vers 5. Da lesen wir von Petrus, der im Gefängnis sitzt. Ihr kennt das Wunder. So wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht, von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Als nun Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Kriegsknechten, mit zwei Ketten gebunden, und Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu, und ein Licht erglänzte in dem Raum. Er weckte aber Petrus durch einen Schlag an die Seite und sprach: Steh schnell auf! Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Umgürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und jener spricht zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah, sondern er meinte, ein Gesicht zu sehen, also ein Traum, irgendeine Erscheinung. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache hindurchgegangen waren, kamen sie zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt, und dieses öffnete sich ihnen von selbst. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weit, und mit einem Mal verließ ihn der Engel. Und dann steht es noch irgendwo weiter, Vers 13, als nun Petrus an die Haustür der Gemeinde klopfte, ich habe mal Gemeinde, weiß man da reingesagt, kam eine Magd namens Rode herbei, um ihn umzuhorchen, und als sie die Stimme des Petrus erkannte, machte sich vor Freude die Türe nicht auf, sondern lief hinein und meldete Petrus, stehe vor der Tür. Sie aber sprachen zu ihr: Du bist nicht bei Sinn. Aber sie bestand darauf, dass es so sei, da sprachen sie: Es sei ein Engel. Und so weiter und so weiter. Sie finden dann raus, dass es tatsächlich Petrus ist. Hier sehen wir wieder die Gabe des Glaubens. Allerdings ist es hier nicht so ein krasser Glaube wie damals bei, oder wie eine Geschichte weiter bei Paulus. Und wir sehen bei der Reaktion der Gemeinde, dass sie eigentlich nicht wirklich richtig daran geglaubt haben, dass sowas Krasses passiert. Aber sie hatten zumindest genug Glauben bekommen, um zu beten. Und die Bibel sagt, wenn dein Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, kannst du mir Berge versetzen. Senfkorn ist nicht groß. Und das hier war wahrscheinlich auch so ein Haufen Senfkörner von jedem einzelnen der Gemeinde, und die haben angefangen zu beten und Gott tut ein krasses Wunder. Aber auch hier ist es wieder im Kontext des Evangeliums. Gott war noch nicht fertig. Petrus war on mission. Er war auf Mission. Er war voll im Heiligen Geist die ganze Zeit. Man liest immer wieder, wie er krasse Dinge tut, und er hat noch viel vor mit Petrus. Und deswegen wirkt Gott hier so ein Wunder. Und das ist so wichtig zu verstehen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es völliger Quatsch ist, zu glauben, dass die Geistesgaben mit den Aposteln aufgehört haben. Es gibt erstens keinerlei biblische Hinweise dafür, die wirklich haltbar sind. Und ich glaube, dass wir heute den Heiligen Geist und das Wirken des Heiligen Geistes in dieser Welt, in dieser rationalen, aufgeklärten westlichen Welt, ganz besonders brauchen, um zu zeigen, dass es einen übernatürlichen Gott gibt, der real ist. Und ich glaube auch, dass wir das generell brauchen, auch als Gemeinde. Ich mache mir oft so Gedanken, warum passiert das so schnell, dass man auch irgendwie seine Freude daran verliert. Man kümmert sich nur noch um Gottesdienste, man kümmert sich nur noch um Events. Und ich übertreibe das jetzt mal hier auf uns bezogen ein bisschen extra, um uns einfach vorher wachzurütteln, dass wir nicht so werden oder weiterhin so werden. Es ist so schnell passiert, dass man sich als Gemeinde nur noch auf seine eigenen Events konzentriert. Und man fragt sich, warum habe ich eigentlich überhaupt keinen richtigen Bock mehr daran? Warum versuche ich hier irgendwas aufrechtzuerhalten? Weil wir unsere Vision für den Auftrag, den wir eigentlich haben, immer wieder neu uns klar machen müssen. Es ist absolut wichtig, dass wir uns auch persönlich immer wieder fragen, ist mein Fokus richtig ausgerichtet? Wofür lebe ich? Lebe ich genau für das? Lebe ich für das Evangelium? Ist mein oberstes Ziel, hinaus in alle Welt zu gehen, zu Jüngern zu machen? Das heißt nicht, dass jeder Missionar werden muss, das heißt nicht, dass jeder Pastor werden muss, das wisst ihr alle, haben wir schon tausendmal darüber gesprochen. Aber wir sollten zumindest bereit sein und sagen: Gott, deine Mission, dein Evangelium zu Jüngern zu machen und sie zu deinen Nachfolgern zu machen, das ist meine oberste Priorität. Und dann gebrauche mich da, wo ich bin. Und gib mir Kraft mit deinem Heiligen Geist, meinen Mann zu stehen, meine Frau zu stehen auf dem Arbeitsplatz. Da passieren diese Dinge. Letztendlich soll der Hauptfokus auf Jesus liegen. Und das ist, ich glaube, wenn das passiert, dann steht man auch nicht in der Gefahr, das alles so ein bisschen zu übertreiben mit den Geistesgaben. Wenn dein Hauptfokus auf Jesus liegt und du quasi sagst, ich will Jesus in dieser Welt repräsentieren, und um das zu tun, will ich bereit sein, dass er mit seinem Geist wirkt. Und ohne seinen Geist kann überhaupt nichts passieren hier, missionsmäßig. Jesus hat gesagt, bleib bloß in Jerusalem und tut bloß nichts. Mal übertrieben gesagt, meine eigenen Worte, bis mein Geist kommt, und dann fange ich an zu wirken. Aber es ist immer im Kontext des Evangeliums. Es gibt nur eine einzige Geistesgabe, und von der werden wir noch reden, die nur für die Gemeinde intern bestimmt ist, und das ist die Gabe der Zungenrede und die Auslegung der Zungenrede, wo Paulus ganz klar sagt, das nicht unter Leuten, die nicht gläubig sind, beziehungsweise die Jesus noch nicht kennen. Ansonsten sind alle Geistesgaben primär dafür gebraucht, um Jesus in dieser Welt zu repräsentieren. Und wenn wir es hier in der Gemeinde anwirken, dann ausleben, dann immer mit dem Ziel, dass wir dadurch gestärkt werden und neuen Fokus bekommen, um Jesus in dieser Welt zu repräsentieren. Ich habe das schon mal gesagt und ich muss mich da immer wieder selbst irgendwie auch dran erinnern. Wir wollen hier keine Gemeinde sein oder werden für Christen. Hört sich erstmal blöd an, weil natürlich sind hier Christen, wir sind alle Christen. Aber es gibt Gemeinden, die sind da, um in ihre Stadt zu segnen und hier zu wirken und Jesus zu repräsentieren. Es gibt vielleicht auch Gemeinden und man kann schnell so werden, wir stehen auch in der Gefahr, wo es nur noch um uns geht. Wo es nur darum geht, dass wir Christen hier irgendwie halbwegs durch dieses Leben kommen. Und ich hoffe und ich bete, dass wir hier noch nicht irgendwo angekommen sind, sondern dass wir gerade erst anfangen. Weil persönlich, so wie ich sehe, wie diese Gemeinde hier so langsam sich in dieser Stadt etabliert und so, wir kratzen noch total an der Oberfläche. Ich denke so, was Jesus will viel mehr. Ich denke, er will, und das sage ich jetzt auch nochmal für jede Gemeinde in dieser Stadt oder in dieser ganzen Region, will viel mehr tun, damit sein Name groß gemacht wird, damit er richtig repräsentiert wird. Und ich glaube, wir müssen wirklich unsere Augen links und rechts abwenden, uns nicht vergleichen und irgendwie denken, ja, das und das ist was Normales und so groß sind Gemeinden und so läuft das und das ist Sonntags und das ist Dienstag, da gibt es Hauskreise und das und das und das. Du solltest wirklich fragen, was hast du mit uns hier vor in dieser Stadt, in diesen letzten Tagen? Du liebst jeden einzelnen Menschen, der draußen herumläuft. Du hast was vor und wir kommen hier hin zu einem Grund und nicht um uns selbst irgendwie alle kennenzulernen und zusammen irgendwie zu überleben, sondern um einfach zu explodieren, zu wachsen und da draußen Menschen einfach zu erreichen. Und ja, meine Herausforderung einfach, irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich habe es vergessen, war schon nicht so wichtig. Die Herausforderung heute Abend einfach ist, dass wir, klar, wir haben über die Wirkung von Wundern gesprochen, wir haben es definiert, es ist jedes Mal eine einzelne Gabe, es passiert wieder im Kontext der Gabe des Glaubens, die ich brauche, um überhaupt sowas zu tun. Nochmal zurück zu den Wunderheilern oder Wunderwirkern. Ich will damit nicht sagen, dass nicht durch eine Person mehrmals solche Dinge passieren können. Definitiv glaube ich das, ne? Dass auch solche Dinge mehrmals passieren können mit einer Person. Aber es ist eben nicht dazu da, um sich auf diese Person zu fokussieren, sondern es ist da im Kontext des Evangeliums. Und es geht dabei um die Mission für Jesus. Und ich denke aber, was viel wichtiger ist, ist, dass wir uns heute Abend echt fragen und sagen, Herr, inwieweit steht mein Leben im Einklang mit deinem Plan für diese Welt? Weil es ist immer so leicht und so nett dahergesagt, Gott hat einen Plan für dein Leben und liebt dich und hat mehr Gedanken über dich, als du Haare am Kopf hast oder Sand am Meer irgendwie irgendwas war. Auf jeden Fall sehr viele Gedanken macht er sich über dich und es ist alles, und er liebt dich so sehr und er ist für dich am Kreuz gestorben. Ja, 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 ist alles richtig, aber das verleitet uns schnell dazu zu denken, wir sind das Zentrum des Ganzen. Es dreht sich um mein Leben, mein Glauben, mein Jesus, meine Gemeinde, mein Ding irgendwie und wir und ein paar Leute durch mich zusammen und dann ist das unsere Story hier. Das ist Gottes Story und wir sind alle nur ein kleiner Lufthauch in dieser ganzen Story. Von der Menschheitsgeschichte an bis zum Ende, wo Jesus wiederkommt, ist es seine Story und wir müssen uns fragen, inwieweit stecke ich da drin? Und dann komme ich gar nicht auf die Idee, mich zu sehr auf Geistesgaben zu konzentrieren, das irgendwie zu machen. Das passiert von alleine, wenn wir anfangen, aus unserer Sicherheitszone rauszutreten und Dinge zu tun, wo du Wunder für brauchst. Wo du ein Wort der Erkenntnis, wo du ein Wort der Weisheit brauchst. Wo im Kontext des Evangeliums, der Mission, in der wir leben, solche Dinge passieren. Dann, glaube ich, ist es gar nicht so weit hergeholt. Weil es ist ja oft so, dass wir irgendwie denken, so, ich kann damit nicht richtig was anfangen. Ich denke, wir können damit was anfangen, wenn wir anfangen, einfach wirklich sagen, Gott, gebrauch mich jeden Tag und lass uns heute Abend, ich weiß nicht, wie ihr das letzte Mal gemacht habt, ich habe gehört, letztes Mal war es auch sehr cool gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr dann in dem zweiten Teil, ich war dann nicht da, einfach untereinander Geistes, also einfach füreinander gebetet habt oder einfach offen wart für das Leiden des Heiligen Geistes. Lass uns das genauso tun wie beim letzten Mal. Ich weiß nicht, wie es war, aber lass es uns tun. Und lass uns echt hinterfragen, Herr, pass passt mein Leben, habe ich mein Leben auf dein Evangelium ausgerichtet oder lebe ich meine eigene Agenda? Lebe ich meinen eigenen Plan und hätte gern nebenbei noch so ein paar Geistesgaben, weil das irgendwie cool ist und irgendwie anders ist und ich das irgendwie auch denke, dass das richtig ist? Oder lebe ich auch wirklich ein Leben, wo der Heilige Geist sagt, und so jemanden will ich gebrauchen, so jemanden kann ich gebrauchen und bei so jemanden will ich radikale Dinge tun? Und dann lasst uns einfach anbeten, den Herrn suchen, Worship-Team kann auf die Bühne kommen. Ja, und wie immer, also es ist, ich hoffe, dass sich das noch viel mehr hier auch in diesen Abend etabliert. Geht aufeinander zu, betet füreinander, kommt zu mir oder zu irgendwem, den ihr kennt oder auch nicht kennt, lasst einfach für euch beten. Hier ist jeder Freund, hier will jeder dienen, denke ich mal. Und wenn ihr das seid, wenn ihr sagt, mein Leben dreht sich eigentlich nur um mich selbst und Gemeinde ist für mich dieses nette Nebenbei, dann ja, lasst euch herausfordern, lasst für euch beten, dass sich diese Vision ändert, dass Gott euch auch da wieder die Gabe des Glaubens gibt, um Schritte zu gehen, die einfach beweisen, dass wir wirklich on mission sind für ihn. Und Herr, ich bete jetzt einfach für dein Tun hier unter uns, Herr. Ich hoffe, dass du geredet hast hier, dass du alles sagen konntest und dass du noch alles sprichst, was du sagen willst, Herr. Herr, wir sind hier wirklich für dich, Herr. Und Herr, wir wollen einfach wirklich auf dich schauen, Herr. Wir wollen dich fragen, was du tun willst, Herr. Wir wollen uns nicht vergleichen. Wir wollen nicht irgendein Modell anstreben, irgendwas, was wir denken, was richtig ist, Herr. Wir wollen einfach dich fragen, Herr, was willst du tun mit uns? Was hast du vor? Und Herr, auch wenn du unser Priester bist und wir deinen Trost brauchen, deine Heilung brauchen, Herr, so bist du doch auch unser König, Herr. Und du baust dein Königreich hier auf dieser Welt und hier in dieser Stadt. Und Herr, wir wollen dich einfach fragen, König Jesus, sind wir wirklich deine Diener? Oder machen wir dir, unserem vermeintlichen Herrn, tatsächlich sogar noch Vorschriften und selektieren, was wir wollen, was wir nicht wollen und sind eigentlich die Herren unseres eigenen Lebens, Herr? Bitte, Herr, wirke du unter uns, Herr. Und wir wissen, Herr, dass du uns niemals davonstößt, auch wenn wir Buße tun müssen, Herr. Du empfängst uns immer mit offenen Armen. Dein Plan ist der beste Plan für unser Leben, Herr. Und ich persönlich habe es schon 100-mal erlebt und bin davon überzeugt, dass wenn wir wirklich fragen, Herr, was willst du tun, wohin willst du gehen, was willst du mit mir machen, dass wir dann auch das lebendigste und aufregendste, spannendste Glaubensleben haben, Herr. Und dass dann, wenn es sich um uns dreht und um uns, unsere Gruppe hier irgendwie und sich nur noch auf intern fokussiert, dass es dann langweilig wird, Herr. Und Herr, wir glauben daran, eine Gemeinde, die nicht evangelisiert, die wird die fossilisiert. Wir werden tot, wir werden zu Fossilien. Herr, wir wünschen uns, dass hier ein neues Leben passiert, dass hier in unserer Mitte Leute zum Glauben kommen. Wir wünschen, dass hier zu Jüngern gemacht werden, Herr. Dass hier Menschen anfangen, dir nachzufolgen. Dafür sind wir hier. Nicht um irgendwie Musik zu perfektionieren und bessere Predigten zu lehren als jemals zuvor, damit wir alle irgendwie mehr wissen, aber nichts tun, Herr. Sondern wir wollen hier wirklich erleben, wie du dein Ding machst. Und wir wissen, dass du mehr als gewillt bist, viel zu tun, Herr. Herr, wir sind wir und wir bitten dich, dass du wirkst. Amen.